ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Jetzt gibt es die Newcastle-Krankheit auch im Berliner Zoo. Ein Fasan ist daran gestorben. Und bei Geflügelbetrieben in Brandenburg ist die Angst im Moment ohnehin groß, dass sich diese für Vögel tödliche Viruserkrankung weiter verbreitet. Das hat unser Reporter Michael Lietz herausgefunden bei einem Betrieb ganz in der Nähe von dem Ort, an dem gestern ein neuer Fall aufgetreten war, im Kreis Märkisch-Oderland.
24.000 Hühner picken sich durchs mehrere Hektar große Freigelände der Trebnitzer Agrarproduktionsgesellschaft. Nur ein paar Kilometer entfernt von der Überwachungszone rund um Sachsendorf, wo gestern das Newcastle-Virus nachgewiesen wurde. Geschäftsführer Dirk Steinhoff würde seine Biotiere gern unterm Dach lassen, darf er aber nicht.
Die Hühner müssen draußen bleiben, wenn wir unseren Biostatus behalten wollen. Und das ist für uns ja elementar wichtig. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn die Hühner drin wären. Aber so ist das nun mal im Biobereich.
Bleibt dieses flaue Gefühl, dass doch noch was passieren könnte, trotz aller Schutzmaßnahmen. Wie während der Zeit der Vogelgrippe liegen Seuchenmatten aus. Mitarbeiter tragen Schutzkleidung. Kein Fremder darf auch nur in die Nähe der Stelle. Und die Hühner werden regelmäßig geimpft.
Wir werden die Impfhäufigkeit jetzt nochmal erhöhen, werden nochmal boostern. Aber nach allem, was ich jetzt gehört habe von den Tiermedizinern, ist selbst die Impfung kein vollständiger Schutz.
Umso größer das Rätsel, wie sich das Virus verbreiten konnte. Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorf bestätigt, dass auch die Tiere in den betroffenen Betrieben geimpft waren. Besorgniserregend bezeichnet er den Ausbruch für die Brandenburger Produzenten. Der Verbraucher müsse sich allerdings keine Sorgen machen.
Wir haben in Deutschland über 50 Millionen Legehennen. Und der derzeitige Ausbruch dürfte rein theoretisch noch nicht zu einer Verknappung von Ware oder extrem höheren Preisen führen.
Andere Beobachtungen macht Eierproduzent Dirk Steinhoff aus Trebnitz. Er könnte derzeit theoretisch jedes Ei zweimal verkaufen. Von steigenden Preisen würde Steinhoff allerdings nichts merken, wegen langfristiger Lieferverträge.
Und insofern muss ich die jetzt auch einhalten. Das mache ich auch. Wir wollen einfach nur ein ganz normales, ruhiges Landwirtschaftsgeschäft betreiben. Nicht von irgendwelchen Krisen profitieren, nicht von Krisen geschädigt werden. Das wäre schön, ne?
Das ist ein Produzent von Bio-Eiern in Märkisch-Oderland. Michael Lietz hat ihn getroffen. In allen Bussen und Bahnen in Berlin gilt Waffenverbot. Auf Bahnsteigen und in Bahnhöfen genauso. Wenn man dagegen verstößt, gibt es Bußgeld bis zu 10.000 Euro. Die Bundespolizei geht jetzt noch einen Schritt weiter, berichtet rbb24-Reporterin Oda Tischewski.
Mittags ist am Berliner Hauptbahnhof alles friedlich. Menschen mit Rollkoffern hasten zum Bahnsteig, die zahlreichen Einzelhandelsgeschäfte verströmen Mall-Atmosphäre. Doch ein Sicherheitsgefühl am Bahnhof, das stellt sich nicht immer und bei allen ein.
Teils. Also sobald es dunkel ist, habe ich irgendwie nicht mehr so ein sicheres Gefühl. Jetzt gerade mittags alles okay.
Ähnlich ist die Situation im Nachbarland.
Ehrlich, wenn ich alleine bin, minderes, denn wenn wir zusammen sind. Ja, ich denke auch in Holland ist das für viele Frauen so.
Um dieses Sicherheitsgefühl zu stärken, hat die Bundespolizei eine Allgemeinverfügung erlassen. Ab heute und zunächst bis zum 6. Juli gilt an insgesamt 15 Berliner Bahnhöfen und am Bahnhof Potsdam ein verschärftes Waffenverbot. An diesen Orten wurden im vergangenen Jahr 410 Gewalttaten mit sogenannten Tatmitteln, also gefährlichen Gegenständen, registriert. Deswegen dürfen zwischen 14 und 4 Uhr über das Waffenverbot im ÖPNV hinaus nun auch keine gefährlichen Gegenstände mehr mitgenommen werden. Neben Scheren und Schwertern, Pfeil und Bogen, Baseballschlägern und Äxten umfasst das auch Pfefferspray. Zur Begründung führt die Bundespolizei einen Vorfall am Bahnhof Ostkreuz an.
Am 1. Dezember 2025 setzten zwei weibliche Jugendliche Tierabwehrspray gegen eine Fahrkartenkontrolleurin ein. Zuvor bespuckten beide Jugendliche die Geschädigte und ein 21-jähriger Begleiter bewarf die Kontrolleurin mit einer Flasche. Die Geschädigte musste medizinisch behandelt werden.
Das Verbot von Pfefferspray, das oft Frauen zur Selbstverteidigung mit sich führen, kommt bei den Bahnkunden dann auch unterschiedlich gut an, je nach Perspektive.
Also ich sehe keinen Grund, warum man in der Bahn Waffen tragen sollte. Also ich nehme an, das ist eine gute Sache.
Das Gegenargument?
Ja, ich finde, es hat ja schon eine Berechtigung, dass es diese Mittel gibt, damit sich auch Frauen verteidigen können, wenn es einen Angreifer gibt. Das ist schade, weil die es wirklich brauchen, die können es dann nicht mehr nutzen und andere missbrauchen es.
Ja, okay. das stimmt. Okay, ich sehe den Grund, warum man Waffen dabei haben könnte. Ja, jetzt bin ich aufgeschmissen.
Ob das verschärfte Waffenverbot am Ende wirkt, unklar. Eine Regel allein sei noch nichts wert.
Gut, Verbote sind das eine, das andere ist, wie es in der Praxis umgesetzt wird. Das Entscheidende, finden Kontrollen statt. Verbote kann ich viel aussprechen, aber die Frage ist ja, wie kann ich es dann am Ende kontrollieren? Ist es nachhaltig? Keine Ahnung.
Ab heute sind auf 15 Berliner Bahnhöfen und dem Bahnhof Potsdam zeitweise noch mehr gefährliche Gegenstände verboten. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das über die Hintergründe. So viel rechte, rassistische und antisemitische Gewalt wie zuletzt gab es in Brandenburg noch nie. Das ergibt die Zählung der Beratungsstelle Opferperspektive, die sie heute in Potsdam vorgestellt hat. Sophie Chilwig berichtet.
Der Wind wehe immer schärfer von rechts, so formuliert es Judith Porath, Geschäftsführerin von Opferperspektive e.V. Der Verein dokumentierte für das Jahr 2025 insgesamt 290 rechte, rassistische, antisemitische und queerfeindliche Gewalttaten in Brandenburg. Mehr als 5 Angriffe pro Woche, ein neuer Höchststand, so Judith Porath.
Dazu gehören der Überfall auf eine Geflüchtetenunterkunft in Stahnsdorf im Februar, eine gezündete Sprengvorrichtung an der GEU in Wusterhausen-Dosse im Mai und der Überfall auf das Fest der Vielfalt in Bad Freienwalde im Juni.
Laut der Zählung des Vereins waren mindestens 523 Personen betroffen, darunter 71 Jugendliche, so viele, wie man noch nie registriert habe. Seit 2002 erfasst der Verein Opferperspektive jährlich Zahlen zu Gewalttaten aus dem rechten Spektrum. Dabei sei Rassismus weiterhin das dominierende Tatmotiv, sagt Porath heute Vormittag in Potsdam. Sprunghaft angestiegen seien auch Angriffe auf politische Gegner und Gegnerinnen. Besonders häufig seien das Bedrohungen, aber auch einfache und gefährliche Körperverletzungen gewesen.
Und wir mussten im vergangenen Jahr eine versuchte Tötung registrieren. Dabei wurde im Oktober in Templin ein junger Mann aus der Ukraine aus rassistischen Motiven sehr schwer verletzt.
Die Zahlen zu rechter Gewalt, die Opferperspektive erhebt, weichen von der offiziellen Statistik des Innenministeriums ab. Das zählte 2025 98 Gewalttaten, etwa 2 Drittel weniger. Die Differenz führt der Verein darauf zurück, dass man auch Taten erfasse, die in der offiziellen Statistik nicht als Gewaltstraftaten aufgeführt werden, etwa Bedrohungen oder Nötigungen. Außerdem werden auch Fälle erfasst, die man selbst nach Hinweisen und aus der Tagespresse recherchiert hat. Der Verein Opferperspektive arbeite finanziell am Limit, heißt es heute. Bereits im Februar musste das Beratungsangebot eingeschränkt werden, weil der Bund seine finanzielle Unterstützung zurückgefahren hatte. Angesichts der anstehenden Haushaltsverhandlungen in Brandenburg, sagt Judith Porath.
Und natürlich machen wir uns auch große Sorge, dass in unserem Bereich nicht die Mittel vom Land zur Verfügung gestellt werden, die notwendig sind.
Der Verein hätte keinen Puffer. Jede Kürzung schränke die Arbeit weiter ein.
RBB24-Reporterin Sophie Chilwig hat die Gewaltstatistik vom Verein Opferperspektive zusammengefasst. Hilfe aus Deutschland für den Libanon, die organisiert jetzt das Deutsche Rote Kreuz. In dem Land sind mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht, die meisten vor Luftangriffen aus Israel. Viele haben kein Dach über dem Kopf, keine Dusche, keine Toilette und oft auch nicht genug zum Essen. In Schönefeld hat das DRK heute Hilfsgüter auf Laster gepackt. Unser Reporter Nico Hecht war beim Beladen dabei.
1 Million Geflüchtete, das ist jeder 5. im Libanon. Die Notunterkünfte sind auch längst voll, sagt Marc-André Sauvignier, DRK-Teamleiter für die Spendentransporte. Und im Libanon bringt der Frühlingsanfang meist viel Regen, während die Menschen dort gerade oft in Panik, schnell und ohne viel Organisation flüchten würden.
Sie haben ja vielleicht gehört von Evakuierungsaufforderungen, die eben dazu führen, dass Menschen alles zurücklassen müssen und dann sich eben zu Fuß und mit dem, was sie packen können, auf den Weg machen. Menschen schlafen teilweise auf der Straße oder am Strand. Die haben nichts.
Deswegen haben die Rote Kreuz-Helfer in ihrem Logistikzentrum am Flughafen in Schönefeld in den letzten 2 Tagen mehr als 80 Palettenhilfspakete geschnürt. Mit gut 150 Familienzelten, 300 Planen und mehr als 1000 Decken. Und der DRK-Helfer Hans Rode faltet zum Verständnis nochmal eins von etlichen zusätzlichen Päckchen auf mit Hygieneartikeln. In diesem Fall für 5-köpfige Familien, sagt er.
Eben Zahnbürsten für 5 Personen, Waschmittel, aber auch Artikel für die Menstruationshygiene, Seife natürlich. Spülmittel. Das reicht etwa für 1 Monat.
Insgesamt haben die Helfer in Schönefeld 30 Tonnen Hilfsgüter auf Paletten startklar verschnürt und heute von Ralf Bohr mit dem Gabelstapler in Sattelschlepper verladen.
Wie viele LKWs werden das?
2 bis 3.
Mit denen geht's ins niederländische Maastricht, wo sie per EU-Luftbrücke in den Libanon geflogen werden. Dort aber würden nun auch die Helfer immer öfter in Gefahr geraten, sagt in Schönefeld Teamleiter Sauvignier. Vor Tagen hatten Hilfsorganisationen noch gewarnt, dass Helfer bei Gefechten verletzt werden könnten oder schlimmer. Aber
an dem Punkt sind wir schon längst. Also wir haben unsere Präsenz vor Ort auch deutlich reduziert. Die Kolleginnen und Kollegen vom libanesischen Roten Kreuz, die haben diese Option wegzugehen natürlich nicht. Und denen stehen wir, solange es geht, zur Seite.
Und man stelle sich beim DRK darauf ein, weitere Hilfen zu leisten. Im Logistikzentrum werde viel vorgehalten, um im Notfall nicht erst am Markt alles Nötige zusammenkaufen zu müssen. Nothilfe müsse schnell geleistet werden. Erst recht, so Sauvignier, wenn zu den Geflüchteten vielleicht auch noch Verletzte versorgt werden müssen.
Wir können grob sagen, innerhalb von 48 Stunden sind wir in der Lage, hier was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Auch für deutlich komplexere Artikel wie zum Beispiel ein ganzes Feldkrankenhaus, was wir hier eben auch einlagern.
Das alles bei geschröpften Kassen bei fast allen Hilfsinitiativen. Die Spendenbereitschaft, sagt der DRK-Teamleiter, schrumpfe. Und auch die Bundesregierung habe die Unterstützung fürs DRK um ein Drittel zusammengestrichen.
Beim Verladen von Hilfsgütern in Schönefeld, das war RBB-Reporter Nico Hecht.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Felix Krüger und Silja Sodke. Aus Drahtesel wird Lastenesel. Als der 77-jährige Konstantin Bartning aus Berlin-Dahlem seinen Baumarkteinkauf aufgrund dessen Umfangs nicht mit dem Fahrrad transportieren konnte, kam ihm die Idee zu Fassgut. So nennt er seinen selbst kreierten Anbau ans eigene Fahrrad, mit dem man größere Lasten bewegen kann.
Ich war es leid, immer mit den Anhänger aufzubauen. Und für Kleinkram aus dem Baumarkt zum Beispiel oder für ein Paket. Und dann habe ich mir Ich habe immer Holzreste zu Hause und Scharniere, dann habe ich mir sowas zusammengeschraubt. Ich kann mengenmäßig fast das Gleiche damit transportieren, wie am Lastenrad, aber ich habe halt nicht immer so ein LKW bei mir.
Lastenrad mieten und unbequem durch enge Straßen navigieren, überflüssig. Produziert wird die Erfindung des Pensionärs in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, der Tischlerei Lebenswerkgemeinschaft am Teltower Damm in Berlin-Zehlendorf. Herzstück des ausklappbaren Lastenträgers sind zwei stabile Sperrholzplatten, die mittels Scharniere miteinander verbunden sind und mit Zeltschnüren im leicht spitzen Winkel gehalten werden.
Also ich habe erst das Wort Fahrradsperrgutträger erfunden, weil ich auch einen Namen dafür brauchte. Und dann habe ich, und das Wort gab es tatsächlich nicht, also Google kannte es nicht. Und dann habe ich daraus Fassgut entwickelt.
So heißt er also nun, kurz für Fahrradsperrgutträger. Unzählige Probefahrten ums Carré in Dahlem hat Bartning absolviert und seine Erfindung immer weiter optimiert. Doch ist wirklich noch keiner vor ihm auf diese simple Transportidee gekommen?
Für andere Tragzwecke ist das natürlich schon längst umgesetzt worden. Also die Bergbauern haben ihre Käse mit solch ähnlichem Zeug runtergetragen und die Briketts sind früher auch mit sowas ins Haus getragen worden. Das waren allerdings keine mit klappbaren, sondern steife Winkel. Also insofern ist die Idee überhaupt nicht neu. Deshalb kann man es auch nicht patentieren. Ja? Ich habe nur die Anwendung fürs Fahrrad optimiert.
Der Sperrgutträger lässt sich, genau wie eine Fahrradtasche, einfach ein- und aushängen. Inzwischen vertreibt der Rentner seiner Erfindung 95 Euro pro Stück. Konstantin Bartning hat schon einige Vorbestellungen, so dass es an der Zeit war, in Serienproduktion zu gehen. Bei der Zehlendorfer Lebenswerkgemeinschaft hat der Tüftler eine Produktionsstätte gefunden, die bereit war, seine erste Kleinserie zu fertigen. 10 Stück pro Tag schafft die Maschine.
Ja, mit einem großen Fräser würde das noch schneller gehen. Ne? Nicht viel, aber ein bisschen.
Sagt einer der Werkstattmitarbeiter. Aber eine CNC-Fräse ist ja auch kein Fließband. Wenn die Platte aussieht wie ein Schweizer Käse, ist sie fertig und der Erfinder glücklich.
Es ist ein kleines Wunder, ja? Weil ich einfach vorher nicht wusste, ob es klappt. Erstens, ob das Produkt sozusagen angenommen wird und zweitens, ob es sich vermarkten lässt.
Alle hier bis jetzt produzierten Lastenträger sind schon verkauft. Es sieht also ganz gut aus für die Erfindung von Rentner Konstantin Bartning aus Berlin.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Gibt's auch in der neuen App ARD Sounds.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.